Deutschlandfunk.
Hi, willkommen im Hörsaal. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr heute dabei seid. Der Hörsaal ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ihr bekommt hier jede Woche von uns die spannendsten Vorträge aus der Wissenschaft. Während ihr diesen Hörsaal hört, seid ihr da nebenbei an eurem Smartphone unterwegs? Auf Social Media? Nachrichten checken? Das machen wir nämlich ziemlich häufig. Die digitale Welt unterbricht so immer wieder unseren Offline-Alltag. Was das mit uns macht, darum geht es heute im Hörsaal.
Sobald irgendwas auf unserem Smartphone passiert, eine Notification reinkommt, dass unser Motivationsfokus eigentlich sofort dahin geht und wir auch stark geneigt sind, andere Dinge, die vielleicht gerade im Offline-Kontext passieren, ein Gespräch, ein romantisches Abendessen mit Menschen, die uns am Herzen liegen, etc., etc., hinten anzustellen und erstmal zu gucken, was hat da eigentlich gerade mein Smartphone vermeldet und muss ich da irgendwas tun?
Das ist der Psychologe Leonhard Reinecke. Er ist Professor für Medienwirkung und Medienpsychologie an der Uni Mainz. Leonhard Reinecke sagt, diese vielen Mikrounterbrechungen führen zu digitalem Stress.
Digitaler Stress wird auch ganz stark getrieben von sozialem Druck. Von dem Gefühl, eigentlich ständig erreichbar und verfügbar sein zu müssen, um sozialen Erwartungen zu entsprechen.
Was dieser digitale Stress mit uns macht, erklärt euch der Psychologe Leonhard Reinecke heute in seinem Vortrag. Außerdem geht es um Strategien für den Smartphone-Verzicht und um die Frage, geht es uns ohne Smartphone wirklich besser? Der Vortrag heißt Digital Disconnection und er ist nicht von Leonhard Reinecke alleine, denn er basiert auch auf Forschungsergebnissen der Kommunikationswissenschaftler Alicia Gilbert und Julius Klingelhöfer. Und jetzt Smartphone weglegen und viel Spaß beim Zuhören.
Ja, was habe ich mir für Sie vorgenommen heute? Was wollen wir gerne zusammen uns anschauen? Ich würde gerne über so drei Themenbereiche mit Ihnen sprechen. Ich würde gerne schauen, was eigentlich digitales Wohlbefinden vielleicht sein kann und was da Disconnection für eine Rolle spielen kann. Dann möchte ich ein bisschen in die Forschung schauen dazu, wie die Prävalenz von Disconnection ist, also wie häufig eigentlich Versuche von digitalem Rückzug überhaupt stattfinden, ob das ein alltagsrelevantes Phänomen ist, was für Erscheinungsformen es gibt, was für Motivation, also warum Menschen das eigentlich machen. Und die große und wichtige Frage ist dann natürlich, bringt denn das überhaupt was? Also diese Versuche, sich ein Stück weit digital zu entkoppeln, sind die erfolgversprechend? Was sagt uns die bisherige Forschung dazu, was eigentlich die Effekte von Disconnection auf das psychologische Wohlbefinden sind? Jetzt wissen Sie schon, worum es geht. Der Ausgangspunkt für unsere Reise in Anführungszeichen in die digitale Disconnection ist die Feststellung, dass sich offenkundig in den letzten Jahren, sagen wir mal, mindestens 10 Jahren doch vieles in unserem Alltagsleben verändert hat. Dass gerade so durch die ständige Verfügbarkeit von Medieninhalten und von digitaler Kommunikation durch Smartphones, durch mobile Medien und mobile Internetverbindungen sich vieles in unserem Alltag ja verändert hat. Dass es immer stärkeres Verschwimmen zwischen Online- und Offline-Kontexten gibt, also nicht mehr so eine klare Trennung, wann man eigentlich Medien benutzt und wann man in Anführungszeichen offline ist. Wir haben es mit einer zunehmend nonlinearen, orts- und zeitunabhängigen Nutzung, also Anytime, Anyplace-Nutzung von jeglichen Medien zu tun. Mediennutzung ist stark fragmentiert, also wir haben über den Tag verteilt so ganz viele Mikronutzungsepisoden, greifen Dutzende oder vielleicht sogar hunderte Male am Tag zu unserem Smartphone, machen da irgendwas mit. Gleichzeitig wird sowas wie Media-Multitasking immer zentraler, also dass man mehrere Medien auf einmal verwendet. Und Peter Forderer und Kollegen haben für dieses ganze quasi Phänomenfeld, den finde ich ganz schönen Begriff, das Permanently Online, Permanently Connected, POPC Lifestyles kreiert, der das, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck bringt, was da so passiert. Das Wichtige ist, dass mit dieser Always-On-Welt und diesem POPC Lifestyle nicht nur Nutzungsverhaltensveränderungen einhergehen, sondern tatsächlich auch vielleicht sowas entsteht wie ein POPC Mindset, also dass sich quasi in den Köpfen Dinge verändern, in unserer Wahrnehmung, in unserer Aufmerksamkeit. Und wir haben dieses Phänomen vor ein paar Jahren mal versucht, greifbar zu machen, auch messbar zu machen, mit dem Konzept der Online Vigilance. Vigilanz, das beschreibt in der Psychologie so einen Zustand der ständigen Wachsamkeit. Also, dass man ständig in Alarmbereitschaft ist, dass man irgendwie die Umgebung scannt danach, ob sich irgendwas tut, ob irgendwelche Veränderungen stattfinden. Und diese Idee von Vigilanz, finde ich, kann man ganz gut übertragen auf das, was so in der Always-On-Gesellschaft mit unserem kognitiven Apparat passiert. Online-Vigilanz hat zum einen was zu tun mit so einer ständigen kognitiven Orientierung an dem, was online gerade so stattfindet. Wir haben das als eine Subdimension bezeichnet, die wir Salienz nennen. Also dass wir so mit der einen Gehirnhälfte, salopp gesagt, ein Stück weit immer damit beschäftigt sind, was online gerade passiert. Was in den sozialen Medien vielleicht gerade vor sich geht, was ich vielleicht oder was man vielleicht auch verpassen kann. Das ist ganz stark geknüpft auch an sowas wie chronische Aufmerksamkeit. Haben wir genannt Monitoring, also das Bedürfnis in hoher Frequenz immer wieder zu checken, was eigentlich in Online-Kontext passiert. Und der dritte Faktor ist quasi eine motivationale Disposition, alles, was mit Online-Content oder mit digitalem Content zu tun hat, zu priorisieren. Haben wir Reactability genannt, also so die Idee, dass sobald irgendwas auf unserem Smartphone passiert, eine Notification reinkommt, dass unser Motivationsfokus eigentlich sofort dahin geht und wir auch stark geneigt sind, andere Dinge, die vielleicht gerade im Offline-Kontext passieren, ein Gespräch, ein romantisches Abendessen mit Menschen, die uns am Herzen liegen, etc., etc., hinten anzustellen und erstmal zu gucken, was hat da eigentlich gerade mein Smartphone vermeldet und muss ich da irgendwas tun? Die große Frage ist natürlich, wie sich dieser Zustand auf uns auswirkt, und ein naheliegendes Konstrukt, was da ganz häufig diskutiert wird, ist sogenannter digitaler Stress. Und darüber will ich kurz ein bisschen sprechen, indem ich vielleicht erstmal mit Ihnen darüber nachdenke, was ist denn eigentlich Stress? Das ist ein in der Psychologie schon eigentlich sehr altes Konstrukt, und wir haben gute Modelle dazu, wie Stress quasi jenseits von Digitalem zustande kommt. Zum Beispiel basierend auf der wichtigen Forschung von Lazarus und Volkmann, die das sogenannte Transactional Model of Stress entwickelt haben und die davon ausgehen, dass Stress quasi aus einer Transaktion, aus einer Interaktion von Person und Umwelt entsteht. Deswegen auch Transactional Model of Stress. Die Idee ist also, dass wir im Alltag in allen Situationen eigentlich irgendwelchen Demands, also Anforderungen aus der Umwelt ausgesetzt sind, und dass diese Demands treffen auf Resources. Also wir ausgestattet sind in allen Situationen mit Ressourcen, um situative Herausforderungen irgendwie meistern zu können. Demands können also alles sein. Die Hausarbeit, die Sie schreiben müssen, das Referat, was vor Ihnen liegt, sich auf diese Vorlesung zu konzentrieren hier. Und diese Demands interagieren also mit den Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Und Stress, sagt Lazarus ganz treffend, ist eigentlich sowas wie ein unfavorable person-environment relationship. Also immer dann, wenn Demands und Resources nicht zusammenpassen, dann kommt es zu Stressreaktionen. Dabei spielen Appraisal-Prozesse eine wichtige Rolle. Also je nachdem, wie ich so dieses Verhältnis aus situativen Anforderungen und mir zur Verfügung stehenden Ressourcen bewerte, ob ich das zum Beispiel als bedrohlich bewerte, wenn ich mich zum Beispiel überfordert fühle in einer bestimmten Situation, dann erfolgt eine entsprechende Stressreaktion. Und in einem weiteren Schritt kann ich dann prüfen, was bestehen denn für mich für Bewältigungsmöglichkeiten? Also kann ich irgendwas tun an dem Stressor? Kann ich die Situation verändern? Kann ich mich der Situation entziehen? Kann ich meine Ressourcen aufstocken? Kann ich an den Demands was verändern? Also im Optimalfall führt eine Stressreaktion dann zu irgendeiner Bewältigungsstrategie, um ja, mit dem Stress in der Situation umgehen zu können. Das ist also eine generelle Idee davon, was Stress bedeutet. Und gleichzeitig gibt es eine wachsende Literatur, die zeigt, dass es tatsächlich auch sowas wie digitalen Stress gibt. Oder vielleicht anders gesagt, dass es eine ganze Reihe von digitalen Stressoren gibt. Also praktisch Aspekte der Nutzung von digitalen Medien, die in uns Stressreaktionen im Alltag auslösen. Zum einen tatsächlich diese Idee von Online-Vigilance, also je stärker dieser POPC-Mindset ausgeprägt ist, diese ständige Fokussierung, kognitive Fokussierung auf digitale Medien, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit von digitalem Stress. Ganz häufig findet man in der digitalen Stressliteratur auch so dieses Stichwort Connection Overload, also das Gefühl, das ist einfach zu viel. Ich muss zu viele Kanäle bespielen, es kommen zu viele Nachrichten bei mir an. Also praktisch die Belastung in der Situation ist zu groß. Digitaler Stress wird auch ganz stark getrieben von sozialem Druck, also von Availability Stress, von dem Gefühl, eigentlich ständig erreichbar und verfügbar sein zu müssen, um sozialen Erwartungen zu entsprechen, weil man sonst irgendwie entkoppelt ist und die Erwartungen seines virtuellen Freundeskreises nicht entspricht. Die Kehrseite davon ist Fear of Missing Out. In Situationen, wenn man sich dann zurückzieht, dann hat man vielleicht Angst, was zu verpassen, eben weil man nicht mehr am sozialen Geschehen teilnimmt. Auch das ist quasi stressinduzierend. Ganz häufig ist es so, wir hatten vorhin schon kurz über sowas wie Multitasking gesprochen, dass unsere Mediennutzung in Konflikt steht zu anderen situativen Herausforderungen. Also sie wollen sich eigentlich auf die gerade schon angeführte Hausarbeit konzentrieren, aber ihr Smartphone mit dem Instagram-Account ist nur einen Handgriff entfernt Und ganz häufig kommt es also zu Zielkonflikten, die stressfördernd sind. Und ein weiterer spannender Aspekt ist zum Beispiel sowas wie Approval Anxiety, also die Idee, dass dadurch, dass man sich in Social Media ja auch präsentieren kann, auch ein Stück weit der Druck entsteht, sich da positiv zu präsentieren und so die Ungewissheit, komme ich denn online eigentlich auch so an, wie ich mir das vorstelle, bekomme ich positive Reaktionen auf das, was ich poste, etc., etc. Also eine ganze Reihe von digitalen Stressoren, die tatsächlich zu Stress führen können. Und wenn man sich das nochmal in Bezug auf den Stressprozess anschaut, dann heißt das letztendlich, dass digitaler Stress dann entsteht, wenn digitale Medien zum Beispiel die Demands, also die Anforderungen in der Situation erhöhen, zum Beispiel durch Multitasking. Ich muss mich auf einmal auf mehrere Dinge konzentrieren, mehrere konkurrierende Herausforderungen prasseln auf mich ein in der Situation, erhöht den Stress. Oder wenn digitale Medien dazu führen, dass ich in bestimmten Situationen weniger Ressourcen habe. Dadurch, dass ich vielleicht ein hohes Level an Online-Vigilanz habe, ständig irgendwie abgelenkt bin von Dingen, die online passieren, kann ich mich schlechter auf die Situation konzentrieren, habe weniger Ressourcen. Also hier mein Demands, Resources, meine Balance wird gestört. Auch das führt zu Stress. Digitale Stressoren können auch direkt auf diese Bewertungsprozesse einzahlen oder auch negative Bewertungsprozesse widerspiegeln. Wir hatten gerade schon diese Idee von Overload, also so das Gefühl, ich bin überwältigt von der Anzahl von Kanälen, die ich bewachen muss, Messages, die auf mich eintreffen oder Goal-Konflikt. Ich habe das Gefühl, kann meine Mediennutzung nicht in Einklang bringen mit bestimmten anderen Anforderungen. Das ist eine mögliche Quelle von Stress. Und auch die Reduktion von Coping-Options. Wenn ich ständig das Gefühl habe, ich muss dem sozialen Druck zu ständiger Erreichbarkeit entsprechen, dann habe ich natürlich situativ weniger Optionen, um zu reagieren. Wenn ich immer online sein muss, dann reduziert sich dadurch mein Coping-Arsenal und ich bin schlechter gerüstet für solche Herausforderungen im Alltag. Wir sehen also, dass digitale Medien auf vielfältige Weise so in unseren Stresshaushalt eingreifen können und Stressoren sein können. Und gleichzeitig sehen wir auch sowohl in der Populärkultur als auch im öffentlichen Diskurs, als auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema, dass sich immer mehr Nutzerinnen und Nutzer dieser negativen Folgen von digitaler Kommunikation bewusst werden. Es gibt zum Beispiel eine Befragung von Büchi et al. 2019 mit einem repräsentativen Sample von Schweizer Internetnutzern, wo man sieht, dass ein erheblicher Anteil, über ein Drittel, das Gefühl hat, sie benutzen das Internet zu viel. Es gibt sowas wie Digital Media Overuse zu beklagen. Die permanente Konnektivität, die man wahrnimmt, führt zu negativen, individuell wahrgenommenen Wirkungen. Der öffentliche Diskurs wird immer negativer, sodass wir vielleicht inzwischen in so einer Situation sind, die man als sowas wie ein Digital Backlash bezeichnen könnte. Also auch ein Umdenken bei vielen Nutzerinnen und Nutzern, das Gefühl, eigentlich ist es zu viel des Guten. Die Potenziale, die positiven Potenziale, die Digitalisierung mit sich gebracht hat, sicherlich, die überwiegen vielleicht inzwischen nicht mehr den vielen Nachteilen, die Digitalität so mit sich bringt. Und deswegen hat sich auch in der Forschung immer stärker die Idee herauskristallisiert, dass für sowas wie digitales Wohlbefinden, also die Frage, wie Menschen eigentlich ihr psychologisches Wohlbefinden im Alltag in so digital dominierten Lebenswelten aufrechterhalten können, Disconnection, also der temporäre Rückzug aus Digitalität und ständiger Erreichbarkeit, ein ganz zentrales Element sein kann. Sehr einflussreicher Artikel in diesem Zusammenhang kommt von der Kollegin Marieke van den Abele, Belgien, die insgesamt eine sehr, sehr aktive Forscherin in diesem Forschungsbereich ist. Und sie fasst das sehr schön zusammen, indem sie sagt, now that technologies permit us to be permanently online and permanently connected, we face a new challenge. How do we obtain a healthy balance between connectivity and disconnectivity? Also wie gelingt es uns letztendlich im Alltag, die positiven Erträge von Verbundensein durch digitale Medien ins Gleichgewicht zu bringen mit der Notwendigkeit, auch mal sich zurückzuziehen und ein ausreichendes Maß von Diskonnektivität zu erreichen. Ja, und da sind wir jetzt also schon voll im Thema und können vielleicht uns mit der Frage auseinandersetzen, Digital Disconnection, was ist denn das eigentlich genau? Und ich habe mal versucht, das für Sie zu definieren und von anderen Formen von Nichtnutzungsphänomenen abzugrenzen. Also ganz wichtig ist, dass Digital Disconnection sich auf, klar, ne, die Nichtnutzung, also entweder gar nicht oder aber auch die eingeschränkte Nutzung digitaler Medien bezieht. Insgesamt bedeutet Disconnection einen temporären Rückzug von bestimmten Apps aus bestimmten Geräten mit variierender Zeitspanne. Das heißt, Disconnection kann sowohl ganz situativ stattfinden, Sie verzichten spontan in einer bestimmten Situation auf Konnektivität, kann immer wiederkehrend in bestimmten Situationen stattfinden, kann als so eine Art digitaler Detox vielleicht im Urlaub auch mal eine ganze Woche stattfinden, ist aber ein temporärer Prozess, heißt also nicht den kompletten Ausstieg aus der Nutzung digitaler Medien. Zu unterscheiden sind darüber hinaus freiwillige, intentionale von unfreiwilligen Formen von Disconnection. Also unfreiwillig kann Disconnection zum Beispiel dann passieren, wenn Ihr Handy-Akku alle ist. Oder wenn Sie im Zug mal keinen Empfang haben. Dann sind Sie auch disconnected, aber das ist natürlich eine unfreiwillige Form von Disconnection. Für uns interessanter sind intentionale, also geplante, willentlich induzierte Formen von Disconnection, weil die natürlich was mit NutzerInnen-Psychologie zu tun haben und der Frage, ja, wann werden die eigentlich initiiert? Abgrenzen muss man Disconnection dementsprechend von Disengagement. Den Begriff benutzen wir, um zu beschreiben, dass in bestimmten Situationen Menschen Mediennutzungsepisoden beenden. Also Disconnection wäre zum Beispiel die Frage, wann und wie entscheiden Sie, wenn Sie eine Netflix-Episode geschaut haben, ob Sie noch eine gucken. Und Disengagement wäre der Prozess zu sagen, nee, jetzt ist es genug für heute, jetzt steige ich aus der Nutzung aus. Discontinuance wäre das Phänomen, dass Sie sagen, also ich habe mich jetzt entschieden, Social Media sind überhaupt nichts mehr für mich. Ich steige komplett aus Social Media aus, ich entscheide mich quasi final und für immer quasi eine bestimmte Plattform oder ein bestimmtes Medium nicht mehr zu nutzen. Und Non-Adoption wäre der andere Fall, nämlich, dass Sie sich von vornherein dagegen entscheiden, ein bestimmtes Medium überhaupt zu nutzen. Also gar nicht erst damit anfangen. Sich gegen den Trend, kein Smartphone, sondern ein Dumpphone zu legen und sagen, nee, also Konnektivität als Gerät, da fange ich gar nicht erst mit an. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Zahlen mitgebracht aus der ARD/ZDF-Online-Studie von 2022. In der aktuellen, die entsprechende Statistik leider nicht drin, das wird nur hin und wieder mal abgefragt. Und da sehen wir, dass vor 2 Jahren immerhin rund 40% der deutschen Onliner gesagt hat, ja, ich habe schon mal eine digitale Auszeit genommen. Habe ich schon mal gemacht, habe ich ausprobiert. Und hier sehen wir den Anteil von Personen, die sagen, hab die Absicht, das mal zu probieren. Das sind dann nochmal knapp 20%. Insgesamt belegt das, glaube ich, sehr gut, dass diese Idee von Disconnection viele Menschen bewegt und viele Nutzerinnen und Nutzer auf jeden Fall Versuche unternehmen, ihre eigene Nutzung ein Stück weit zu regulieren. Dann ist ja gefragt, was für Strategien verwenden Sie eigentlich zur Disconnection? Und auch da gibt es größer angelegte Statistiken. Ich habe Ihnen hier mal eine mitgebracht aus den USA. Da wurden Menschen repräsentativ befragt zu verschiedenen Formen von Disconnection, die sie schon mal probiert und praktiziert haben. Und da sieht man, dass vor allem sowas wie Regular Breaks away from screens, also bewusst sich Pausen nehmen von Bildschirmen, put devices away in company of family and friends, also gerade so in sozialen Situationen, wenn man vielleicht sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren möchte und eher präsent sein möchte für die Menschen, mit denen man zusammen quasi in der Offline-Realität ist, dass das wichtige Strategien sind, die sehr viel verwendet werden. Dann findet man hier andere Dinge, take a break from an app or account, hat man vorhin auch gehört, eine bestimmte Apps einfach deaktivieren, turn off or limit notifications, also bestimmte Features benutzen und sagen, also ich lasse jetzt gar keine Benachrichtigung mehr zu mir vor. Und dann noch andere Dinge, track the time spent on various apps. Also auch da so die Idee, man kann entweder ins Smartphone eingebaute Funktionen verwenden oder vielleicht bestimmte Apps, die dann auch ein bisschen dafür sensibilisieren, wie viel man eigentlich an dem Gerät hängt. Wenn man das systematisieren wollte, dann könnte man das versuchen an Typologien von computerverbindeter Kommunikation. Eine davon habe ich vor einigen Jahren mit meinem damals noch Doktoranden Adrian Meyer entwickelt und die lässt sich ganz gut übertragen auf Disconnection. Also das hier ist praktisch eine Idee davon, auf welchen Ebenen computervermittelte Kommunikation stattfinden kann und dementsprechend kann man auch Formen von Disconnection eben diesen verschiedenen Ebenen zuordnen. Vieles von dem, was wir gerade besprochen haben, finden sich hier wieder. Es gibt also die Device-Ebene. Wir nutzen Geräte zur Connection. Dementsprechend können wir auch auf der Ebene des Devices, des Geräts, Disconnection betreiben. Ich nutze das Smartphone als solches in bestimmten Situationen nicht. Es gibt die Applikationsebene. Ich kann meine Disconnection-Strategie fokussieren auf bestimmte Apps. Ich nutze Instagram nicht mehr, ich nutze TikTok nicht mehr, etc. etc. Es gibt die Feature-Ebene. Ich stelle vielleicht bei meinen Apps die Notifications aus. Also ich verabschiede mich nicht von der App als Ganzes, sondern ich schränke bestimmte Features ein. Und dann kann man sogar noch runtergehen auf die Interaktions- und die Message-Ebene. Würde bedeuten, ich stelle vielleicht die Verbindung zu bestimmten InteraktionspartnerInnen ein. Ich priorisiere vielleicht stärker, für wen möchte ich eigentlich erreichbar sein und bei wem ist mir ständige Erreichbarkeit nicht so wichtig. Und Message, wir hatten ja vorhin gesagt, also auch der Content an sich kann Stressor sein. Ich versuche mich vielleicht vor bestimmten Messages, die ich als stressinduzierend wahrnehme, weil sie bei mir soziale Vergleichsprozesse auslösen etc. etc., mich von denen zurückzuziehen. Oder sowas wie News Avoidance wäre eben auch eine Form von Disconnection auf der Message-Ebene. Also wir sehen, das Repertoire an Disconnection-Strategien, an potenziellen, ist eigentlich sehr groß. Da habe ich Sie gefragt, aus welchen Gründen haben Sie eigentlich versucht zu disconnecten, also die eigene digitale Mediennutzung zu reduzieren. Und auch hier wieder Infos aus dem Überblicksartikel von Nassen. Und da findet man eigentlich sehr eindrückliche Cluster von Motiven. Wir haben zum einen dieses Perceived Overuse, kam ja auch, eine Zeitverschwendung, nimmt viel Zeit ein, könnte ich eigentlich für was Sinnvolleres verwenden. Ganz wichtig, soziale Interaktion. Also ich habe das Gefühl, dass ständige Verfügbarkeit im Digitalen meine Interaktionsqualität in der Offline-Welt beschädigt ein Stück weit und will deswegen reduzieren. Ganz wichtiger Punkt, ich habe das Gefühl, das tut mir nicht gut. Ich möchte meine Nutzung reduzieren, um mein Wohlbefinden zu erhöhen. Productivity, ich fühle mich eingeschränkt in meiner Konzentrationsfähigkeit. Ich bekomme nicht mehr so viel geschafft. Hatten wir jetzt gar nicht genannt, aber auch nachvollziehbar. Privacy, also ich habe Privatsphäre-Bedenken. Ich weiß, da werden wahnsinnig viele persönliche Informationen über mich gesammelt. Das möchte ich vielleicht ein Stück weit reduzieren. Und dann hier unten noch Perceived Usefulness. Also eigentlich habe ich das Gefühl, gibt mir das auch alles nicht so viel. Also die Zeit, die ich verbringe, verdrängt nicht nur anderes. Das wäre hier oben eher so Perceived Overuse, sondern das, was ich da tue, hat für mich eigentlich auch keine wichtige Bedeutung. Also wir sehen, eine ganze Reihe von Motiven tauchen so auf. Und in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen eine Studie vorstellen von Julius Klinghöfer und Alicia Gilbert, meine heute nicht anwesenden Co-AutorInnen hier von der Präsentation, die sich genauer damit befasst haben, wie solche Motivationen für Disconnection eigentlich im Alltag funktionieren. Also die Frage, warum disconnecten Menschen im Alltag und inwiefern schlagen quasi bestimmte Motive zur Disconnection sich auch wirklich nieder in Form von gelebter Disconnection. Das haben sie mit einem sehr aufwendigen methodischen Design versucht zu erforschen. Das war eine 14-tägige Studie mit einem sogenannten Experience Sampling Design. Und das funktioniert so, dass Menschen, die an dieser Studie teilgenommen haben, praktisch über 14 Tage immer wieder an randomisierten Zeitpunkten am Tag Messages auf ihr Telefon bekommen haben und zum Ausfüllen eines Kurzfragebogens gebeten worden sind. Und da sind insgesamt in diesem Zeitraum über 7000 Situationen zustande gekommen, in denen die Personen, die teilgenommen haben, gesagt haben, ja, ich habe irgendeine Form von Disconnection betrieben. Und auf der Motivationsseite wurden drei verschiedene Motive erfasst. Ich möchte mein Wohlbefinden steigern und deswegen disconnecten. Ich möchte mich sozial präsenter fühlen in der Situation. Und ich möchte meine Ablenkung reduzieren. Und es wurde quasi untersucht, inwiefern diese drei Motive auch tatsächlich im Alltag mit der Reduktion von Konnektivität zusammenhängen. Und die so ein bisschen überraschenden Ergebnisse, die sehen wir hier. Das hier sind praktisch die drei Motive: Ablenkung reduzieren, ich möchte präsenter sein, ich möchte mein Wohlbefinden steigern. Und Sie sehen hier, dass sowohl die Distraction Motivation als auch die Presence Motivation tatsächlich einen positiven Effekt hatte, also dazu beitragen, dass wenn in einer bestimmten Situation diese Motive stärker ausgeprägt sind, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mit einer wirklich höheren Wahrscheinlichkeit Disconnection betrieben haben. Ganz spannend ist, dass das für die Wellbeing Motivation, von der man ja eigentlich annehmen würde, dass sie so einen hohen Stellenwert haben sollte, nicht der Fall ist. Das heißt, das Motiv, das eigene Wohlbefinden zu erhöhen durch Disconnection, hat im Alltag nicht dazu geführt, dass die Leute sich auch wirklich abgewendet haben vom Smartphone. Ja, und das ist letztendlich deswegen so interessant, dass gerade dieses Wellbeing-Motiv keine Effekte gezeigt hat, weil das letztendlich im Alltag und im öffentlichen Diskurs ja auch immer das zentrale Motiv ist, was genannt wird, um Disconnection ein Stück weit zu begründen. Wir sehen in der Berichterstattung und quasi in der öffentlichen Meinung zu digitaler Kommunikation ganz häufig dieses Argument, das ist schlecht für mein psychologisches Wohlbefinden. Man findet es im gesellschaftlichen Diskurs und auch im wissenschaftlichen Diskurs. Gleichzeitig gibt es eine ganze Industrie, die letztendlich verspricht, mit Disconnection ihr psychologisches Wohlbefinden zu erhöhen. Durch Coachings, durch Ratgeber, durch Apps. Das heißt, so diese Idee, Digital Detox tut was Gutes für Sie, hilft Ihnen dabei, psychologisch in eine bessere Balance zu geraten. Dieses Versprechen ist sehr präsent Und deswegen würde man erwarten, dass das Motiv, das eigene Wohlbefinden zu erhöhen, eben auch ein guter Prädiktor für Disconnection sein wird. War es jetzt bei uns hier in dem Fall nicht. Interessant ist also die Frage, können diese weitreichenden Claims, diese doch ziemlich weitreichenden Versprechen über den Nutzen von Digital Detox und Disconnection, können die sich in der Realität auch so bewahrheiten? Finden wir eigentlich wirklich positive Effekte von Disconnection im Alltag? Dazu gibt es einen wachsenden Forschungsbereich und die weit überwiegende Mehrzahl der Studien dazu sind Interventionsstudien. Das heißt Experimentaldesigns, wo häufig Studierende, weil sie immer so gut verfügbar sind und man sie nicht so gut bezahlen muss wie andere Probandengruppen, in Experimentaldesigns angeleitet werden, Digital Disconnection zu betreiben. Also zum Beispiel einfach mal 7 Tage lang auf die Smartphone-Nutzung zu verzichten oder auf die Social-Media-Nutzung. Und dann wird gemessen quasi, was diese Intervention, diese experimentell hergestellte Disconnection, was die für Effekte zeigt. Und dann gibt es viel weniger Forschung dazu, die versucht, das im Alltag von Rezipientinnen und Rezipienten zu erforschen. Zum Beispiel mit Befragungsstudien, so ganz klassischen Befragungsstudien, Querschnittsbefragungen, aber auch mit so Experience-Sampling-Studien, wie ich sie gerade schon vorgestellt habe, oder auch auf einer qualitativen Basis. Aber der größte Bereich ist letztendlich Interventions- und Experimentaldesigns. Und um die Frage zu beantworten, wie gut hat Digital Detox funktioniert, habe ich Ihnen die Ergebnisse von einer aktuellen Meta-Analyse zu dem Thema mitgebracht. Sie wissen ja, also Meta-Analysen, die nehmen alle Forschung, die es in einem bestimmten Bereich gibt, und versuchen praktisch aus den Befunden dieser bestehenden Studien so eine Art Durchschnittseffekt zu berechnen. Das ist ja auch passiert. Sie sehen wahnsinnig viel komische Linien und Punkte und so, aber ich erkläre Ihnen so ein bisschen, was Sie hier sehen. Sie sehen hier 3 Abbildungen, die quasi den mittleren Effekt von Disconnection aus verschiedenen Studien, das sind die verschiedenen Studien, die eingegangen sind, sich angeguckt haben, einmal auf positiven Affekt, also die Frage gestellt haben, findet sich, wenn man diese Studien zusammennimmt, ein positiver Einfluss von Disconnection auf positiven Affekt, also fühlen sich Menschen, die Disconnection betreiben, dann besser? Das gleiche hier für negativen Effekt, also reduziert Disconnection eigentlich negative Gefühle? Und hier unten nochmal für Life Satisfaction, also Lebenszufriedenheit. Hat Disconnection irgendeinen Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben? Und die Antwort ist nein. Das heißt, Disconnection-Intervention, und hier, das hätte ich vielleicht dazu sagen müssen, bezieht sich diese Studie nur auf Social-Media-Abstinenz, also nicht auf alle Disconnection-Strategien, sondern hier ging es speziell um das Vermeiden von sozialen Medien, finden weder einen Effekt auf positiven Affekt, noch einen Effekt auf negativen Affekt, noch einen Effekt auf Lebenszufriedenheit. Tut sich also überhaupt nichts. Keinerlei messbarer Erfolg, Ertrag für das Wohlbefinden. Es gibt andere Meta-Analysen und systematische Reviews, zum Beispiel einen etwas älteren von Radke et al., die gucken sich nicht nur Social Media Abstinence an, sondern schauen sich praktisch verschiedene Formen von Disconnection an. Von Social Media, von Smartphones, von Messenger. Also so ein bisschen breiter gestreut. Auch hier ein sehr ambivalentes Bild. Der einzige klare Effekt, den man findet, ja, also Interventionen zur Disconnection, führen tatsächlich zu einer Reduktion der Nutzungsdauer. Also Menschen, die Disconnection-Versuche betreiben oder dazu angeleitet werden, die nutzen zumindest im Befragungszeitraum, im Untersuchungszeitraum tatsächlich das entsprechende Medium weniger. Wir finden aber sehr, sehr, sehr ambivalente Effekte auf das Wohlbefinden. Also es gibt Studien, wenige Studien, die finden positive Effekte. Es gibt wenige Studien, die finden negative Effekte. Und es gibt viele Studien, die finden überhaupt keine Effekte aufs Wohlbefinden. Und dazu muss man noch sagen, es gibt dann in dieser Forschung auch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Wohlbefindensindikatoren. Also nicht nur positive und negative Stimmung, auch sowas wie depressive Stimmung, Angst, Fear of Missing Out. Also die Forschung ist schon vielfältig dazu, welche Aspekte von Wohlbefinden vielleicht beeinflusst werden können. Aber es finden sich keine guten, konsistenten Belege für irgendwelche positiven Erträge. Auch hier will ich Ihnen mal als Beispiel zeigen, wie so eine Interventionsstudie aussehen kann. Ich habe Ihnen hier eine sehr aktuelle mitgebracht von Decker et al. 2024 und die haben sich eine sehr einfache Form von Intervention angeschaut, nämlich Grayscaling. Können Sie mal ausprobieren, sowohl Android als auch iOS-Smartphones geben Ihnen die Möglichkeit, Ihr Smartphone komplett auf Grau zu stellen. Also praktisch die Farben rauszunehmen. Und die Idee ist natürlich, wenn man die Farben rausnimmt, dann wird die Nutzung weniger attraktiv. Denn dann ist es nicht mehr so bunt. Viele von unseren Media Habits hängen auch an bestimmten farbigen Symbolen. Insgesamt ist das Smartphone weniger obtrusiv und auch so unterhaltungsbezogene Medien wie TikTok oder YouTube machen vermutlich weniger Spaß, wenn das Smartphone auf grau gestellt worden ist. Also Grayscaling als eine mögliche Interventionsstrategie für Disconnection. Und das Design war ganz einfach. Es wurden die Personen insgesamt 14 Tage lang begleitet. Und es gab zu Beginn des Experiments eine Befragung zum Nutzungsverhalten, zur Schlafqualität, zu bestimmten Wohlbefindensindikatoren. Dann eine Woche, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Smartphone ganz normal so benutzt haben wie immer. Also keine Intervention. Nach dieser Woche wurde nochmal befragt zur Nutzung, zu den Wohlbefindensindikatoren und so weiter. Und dann in der zweiten Woche gab es die Intervention. Da haben also die TeilnehmerInnen ihr Smartphone auf grau geschaltet. Und am Ende wurde nochmal gefragt nach Nutzung, Wellbeing und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, um noch ein objektives Maß für die Nutzung zu haben, wurde auch getrackt. Also wurde praktisch automatisch erfasst, wie viel, wie oft und was etc. auf den Smartphones genutzt worden ist. Ja, und die Ergebnisse sind erstmal eigentlich gar nicht so negativ, sondern eigentlich ganz vielversprechend. Also wir finden praktisch im Vergleich Woche normale Nutzung versus Woche Grayscaling, dass tatsächlich das Grayscaling zu reduzierter Nutzungsdauer geführt hat. Und zwar auch in Bezug auf die objektive Tracking-Messung. Das heißt, die Leute haben wirklich das Smartphone kürzer genutzt. Was sich allerdings nicht verändert hat, war die Frequenz. Das heißt, die Leute haben immer noch genauso häufig zum Smartphone gegriffen und mal geguckt, was da passiert ist. Also so dieses Durchbrechen des Alltags mit diesen Mikronutzungsepisoden war unverändert. Aber weil offensichtlich der Reiz des Smartphones, wenn es auf grau gestellt ist, geringer ist, wurde es einfach schneller wieder weggelegt. Deswegen kürzere Nutzungsdauer. Tatsächlich reduziert hat sich auch der wahrgenommene Overuse, also das Gefühl, ich nutze das Smartphone zu viel, und auch der wahrgenommene Stress hat sich reduziert. Keine Veränderung gibt es in Bezug auf die Schlafqualität. Was allerdings frappierend ist, sind die qualitativen Befragungsergebnisse, die in dem Experiment auch noch erfasst worden sind. Und da zeigt sich, dass trotz dieser objektiv messbaren positiven Wirkung die Leute den Eindruck haben, also eigentlich, das ist zwar denkbar einfach zu benutzen, also ich kann das einfach umstellen, aber es gibt mir nichts. Also das Zitat hier trifft es ganz gut aus dem Artikel. However, participants did not perceive the grayscaling mode as particularly helpful, but it's rather annoying. Und gleichzeitig haben die meisten Teilnehmer auch noch gesagt, sie würden das sicherlich nicht weiterverfolgen. Das wäre nichts, was sie im Alltag machen würden. Wir sehen also, dass die Alltagstauglichkeit von vielen solcher Maßnahmen zweifelhaft ist, weil was helfen Interventionsmaßnahmen, die letztendlich nicht durchgehalten, nicht umgesetzt werden. Es stellt sich also insgesamt so die Frage, warum beobachten wir Interventionen entweder gar keine oder doch irgendwie sehr ambivalente oder sogar negative Effekte von Disconnection auf das Wohlbefinden? Und dafür gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Gründen. Ich habe die mal versucht, so ein bisschen zu systematisieren. Zum einen liegt es aus meiner Sicht ein Stück weit am Design der Interventionsstudien. Also typischerweise zielen diese Interventionsstudien auf einen relativ langen Zeitraum. Menschen sollen 7 Tage oder sogar 14 Tage lang ihr Nutzungsverhalten komplett umschmeißen. Das ist also eine sehr künstliche Intervention, eine relativ lange Form von Abstinenz, wobei vielleicht im Alltag so Disconnection-Strategien wie mal eine temporäre Disconnection sich im Tagesverlauf bestimmte Phasen von Disconnection vornehmen und einräumen, vielleicht A, alltagstauglicher und vielleicht auch B, wirksamer sind als dieses komplette Rausgehen aus bestimmten Apps, aus bestimmten Devices für einen längeren Zeitraum. Es gibt sicherlich auch Probleme auf der Konzeptbasis. Es gibt unterschiedliche Definitionen und Analyseebenen von Disconnection. Das heißt, die Studien sind nicht so gut vergleichbar. Das gilt auch für verschiedene Messungen des Wohlbefindens. Das heißt, das Forschungsfeld ist nicht so gut standardisiert. Deswegen ist auch die Gefahr, dass bei solchen Meta-Analysen kein greifbarer Effekt rauskommt, größer. Das wichtigste Problem ist aber aus meiner Sicht, dass in Interventionsstudien, in experimentellen Designs, wir es immer mit einem starren Setting zu tun haben, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr oder weniger gezwungen werden, eine bestimmte Form von Disconnection zu betreiben. Das heißt, es ist ein rein extrinsisch motiviertes Verhalten. Viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die da mitmachen, haben vermutlich eine gewisse Offenheit für Disconnection. Sonst meldet man sich vielleicht bei so einer Studie gar nicht an. Aber trotzdem wie disconnected wird, darüber haben die Menschen in diesen Experimentaldesigns keine Kontrolle. Und deswegen ist es natürlich eine spannende Frage, wie ist es denn mit quasi alltagsnäheren Formen von Disconnection? Welchen Effekt hat es, wenn Menschen spontan Disconnection im Alltag betreiben? Nicht, weil man sie dazu zwingt, sondern weil sie sich dafür eben selber entscheiden. Und da möchte ich Ihnen gerne Ergebnisse von einer zweiten Experience Sampling Studie, diesmal unter der Erstautorenschaft von Frau Gilbert, vorstellen. Wieder ein ähnliches Setup. Eine Person sind über 14 Tage begleitet worden. Und wir haben ein großes Sample von über 12.000 situativen Kurzbefragungen, wo die Personen also einen Fragebogen ausgefüllt haben. In diesen über 12.000 Situationen gemessen worden ist zum einen das psychologische Wohlbefinden auf verschiedenen Dimensionen, affektives Wohlbefinden, also positiver Affekt, negativer Affekt, Stress, das wahrgenommene Energielevel und der Grad der sozialen Verbundenheit. Und da war so die Idee vor allem auch mit dem, was gerade offline passiert. Und dann wurde das Betreiben oder Nicht-Betreiben, also quasi das aktive in Anspruch nehmen von digitalen Disconnection-Strategien innerhalb der Situation gemessen auf verschiedenen Leveln, Gerätelevel, also haben die Leute das Smartphone weggepackt, App-Level, wurden bestimmte Apps ausgeschaltet, etc., etc. Und es wurde gemessen, wie stark war die wahrgenommene intrinsische Motivation. Also hatten die Personen in der Situation das Gefühl, ich betreibe Disconnection aus eigenem Antrieb, weil ich das selber möchte, hohe intrinsische Motivation, oder eher, weil das von mir erwartet wird oder weil es die Situation erfordert. Ja, und die Ergebnisse, die sind tatsächlich ganz interessant und zeigen, dass tatsächlich bei 3 von 4 Wellbeing-Dimensionen sich positive Erträge zeigen. Also in Situationen, in denen die Personen stärker disconnecten, haben sie ein erhöhtes affektives Wohlbefinden, also mehr positive Gefühle, weniger negative Gefühle. Sie empfinden ein höheres Level an Energie und sie fühlen sich insgesamt stärker mit der Situation und mit ihrer sozialen Umwelt verbunden. Können sich so besser einlassen auf das, was um sie herum passiert. Interessanterweise, keinen Effekt hat das Ganze auf Stress. Also das ist die einzige Dimension, wo wir keine Reduktion finden. Disconnection hat also nicht dazu geführt, dass die Leute sich weniger gestresst fühlen. Dann vielleicht noch kurz die Frage, welche Formen von Disconnection waren denn besonders effektiv? Und hier wird praktisch Disconnection auf den 5 Ebenen Device, Application, Feature, Interaction und Content in Verbindung gebracht zu den 4 Wellbeing-Dimensionen. Und da zeigt sich, dass tatsächlich nur Disconnection auf der Device-Ebene, also ich schalte zum Beispiel das Smartphone komplett aus, oder auf der Application-Ebene, ich benutze bestimmte Apps in der entsprechenden Situation nicht, positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Feature-Ebene, Interaktionsebene und Content-Ebene hatten zumindest in der Studie hier keine signifikanten Einflüsse auf das Wohlbefinden. Ganz wichtig, weil wir ja vorhin gesagt haben, ein zentrales Problem von Interventionsdesigns ist fehlende intrinsische Motivation. Also die Leute werden gezwungen zu disconnecten, wie ist es quasi in der freien Natur, in unserem normalen Alltag. Und da findet man tatsächlich, dass wir einen direkten positiven Zusammenhang zwischen intrinsischer Motivation für Disconnection und Wohlbefinden sehen. Das heißt, wenn Disconnection intrinsisch motiviert stattfindet, dann ist das mit Wohlbefinden verbunden. Und wir sehen auch, dass Disconnection quasi interagiert mit intrinsischer Motivation in Bezug auf affektives Wohlbefinden, Energie und Verbundenheit. Das heißt, wenn hohe intrinsische Motivation vorliegt, dann hat Disconnection eine höhere Wirksamkeit zur Verbesserung dieser Wohlbefindensdimension. Letzter Punkt, den sich die Studie angeguckt hat, wie lange halten denn die Effekte von Disconnection? Also da wurden die Leute ja praktisch mehrfach am Tag befragt. Und was die AutorInnen sich angeschaut haben, ist, wie lange halten denn die Effekte von Disconnection auf das Wohlbefinden? Kann man die nur messen in der Episode, in der die Disconnection auch stattgefunden hat? Oder auch noch beim nächsten Fragebogen T1, beim Fragebogen danach T2, T3, T4 und so weiter. Und was sich da zeigt, ist, dass die Effekte von Disconnection tatsächlich zeitlich sehr begrenzt sind und sich nur finden für die eigentliche Situation, in der Disconnection gemessen wurde. Das heißt, dieser positive Effekt, der strahlt nicht aus, sondern er scheint sich vor allem wirklich auf den Moment der eigentlichen Disconnection zu beziehen. Aber das macht ja auch Sinn. Man kann sich gut vorstellen, dass in der nächsten Situation das Kommunikationsverhalten schon wieder ein ganz anderes ist. Dementsprechend die Disconnection von vor 2 Stunden eben keinen Effekt mehr auf mein aktuelles Wohlbefinden. Was auf jeden Fall übrig bleibt zu sagen, ist, dass wir bis jetzt noch viel zu wenig wissen über die Mechanismen, die Disconnection mit Wohlbefinden in Verbindung bringen. Wenn wir nochmal zurückdenken an den Ausgangspunkt digitalen Stress, dann wissen wir eben gar nicht so genau, wie Disconnection mit so verschiedenen Treibern, zum Beispiel von digitalem Stress, verbunden ist. Wir müssen noch viel mehr darüber lernen, in welchen Situationen eigentlich Disconnection tatsächlich dazu führt, dass die situativen Demands reduziert werden. Und wann vielleicht eigentlich Disconnection als eine zusätzliche Herausforderung, als eine zusätzliche Belastung in der Situation empfunden wird. Wir müssen besser verstehen, wann Disconnection die situativen Ressourcen von Personen erhöht, also dass sie dabei unterstützt, also sich in der Situation mit den an sie herangetragenen Herausforderungen und einfach alltäglichen Notwendigkeiten auseinanderzusetzen, und wann Disconnection vielleicht auch Ressourcen reduziert, weil ich mich sozial abgeschnitten fühle zum Beispiel, weil mir wichtige soziale Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Und das Ganze gilt auch für die Appraisal-Prozesse. Wann empfinde ich Disconnection tatsächlich als eine Bereicherung und wann empfinde ich sie vielleicht eher als etwas, was mich in meinen Coping-Möglichkeiten einschränkt, etc. etc. Das heißt, wir müssen noch sehr viel stärker reinblicken in den eigentlichen Disconnection-Prozess und besser verstehen, was in Disconnection-Situationen eigentlich passiert und über welche Mechanismen das Ganze einen positiven, aber vielleicht auch einen negativen Einfluss auf das Wohlbefinden hat. Und damit bin ich am Ende. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben gesehen, dass Disconnection tatsächlich ein zunehmend prävalentes Phänomen ist. Also viele Menschen das Thema umtreibt, viele Menschen also versuchen irgendwie Disconnection zu betreiben im Alltag. Das passiert ganz häufig aus der Motivation, das eigene Wohlbefinden zu steigern, aber vielleicht auch so ein bisschen aus so einer Selbstoptimierungsperspektive. Ich möchte effizienter sein, produktiver, aber vielleicht auch so einer Selbstverwirklichungsperspektive. Ich möchte bewusster im Alltag leben. Ich möchte mehr digitale Autonomie haben über das, was so im Alltag passiert. Und das klingt natürlich super. Wir sehen aber, dass die Studienlage zur Wirksamkeit von Disconnection sehr ambivalente Ergebnisse zeigt, dass wir noch keine sehr guten, belastbaren Hinweise darauf haben, dass das wirklich funktioniert. Gerade unter so künstlichen Bedingungen, wenn Disconnection eben von außen herbeigeführt wird. Besser scheint es zu klappen, wenn das Ganze intrinsisch motiviert selbst im Alltag umgesetzt wird. Und ganz wichtig, wir müssen mehr darüber lernen, wie Disconnection im Alltag eigentlich eine positive Wirkung entfalten kann, was die entsprechenden Mechanismen sind, die zu psychologischem Wohlbefinden beitragen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war der Medienpsychologe Leonard Reinicke mit seinem Vortrag Digital Disconnection. Seinen Vortrag hat er am 24. Juni 2025 im Rahmen der Ringvorlesung Medien und Gesellschaft im Wandel am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg Universität Mainz gehalten. Ich bin Nina Bus-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.